Hallo und herzlich willkommen im Podcast 1 mit Sternchen.
Zukunftsstark in Schule, Gesellschaft und Wirtschaft. Mein Name ist Daniela Löbnitz, ich bin Mathe- und Lerncoach. Mein heutiger Gast ist Lea Schaber. Lea studiert medizinisches Management und arbeitet als Werkstudentin in der Medizintechnik. Daneben macht sie Leistungssport und engagiert sich seit 2007 im Ehrenamt für die Initiative Wir machen, die sie selbst mitgegründet hat. Ein beeindruckender Weg. Lea ist 21 Jahre jung und gehört zur Generation Z. Sie ist sehr reflektiert und schafft es, in Worte zu verpacken, was derzeit auf den Schultern der jungen Generationen lastet, in einer Zeit, die eigentlich noch unbeschwert sein sollte. Im Interview hat sie mich zutiefst beeindruckt, mich zum Nachdenken gebracht, mir die Tränen in die Augen getrieben. Und vor allen Dingen hat sie mich zum Verstehen gebracht. Ich glaube, das ist eines der wichtigsten Interviews, das ich für diesen Podcast geführt habe. Ich möchte dich bitten, zuzuhören, ohne sofort zu verurteilen. Der Generationenkonflikt in der Gesellschaft ist heute größer als je zuvor. Und die Krisen sind größer als je zuvor. Genau jetzt brauchen wir Zusammenhalt. Und das fängt mit dem Zuhören an. Ich freue mich sehr, dass ich Sie als Gast in diesem Podcast begrüßen darf. Hallo Lea, schön, dass du da bist.
Hi, schön, dass ich hier sein darf.
Sehr gern. Magst du dich zum Einstieg mal so ein bisschen vorstellen? Wer bist du, was machst du und wie war so in groben Zügen dein Weg?
Ja, gern. Also ich heiße Lea Schaber, ich bin gerade 21 Jahre alt geworden, wohne in der Nähe von Frankfurt, studiere in Gießen medizinisches Management und engagiere mich seit 2007 für eine soziale Initiative für Kinder und Jugendliche. Ich bin nebenbei auch noch Werkstudent in der Medizintechnik und ja, mache sonst viel Sport. Ich mache Leistungsturm, seit ich 4 Jahre alt bin. Und genau, Fitnessstudio, bin gern draußen, viel unterwegs. Ich würde sagen, mein Weg war immer abwechslungsreich. Ich habe immer viel gemacht, mir wurde auch immer viel ermöglicht. Aber so allgemein ging es mir immer sehr gut und ich bin immer unterstützt worden. Und genau das hat irgendwie auch meinen Gleichberechtigungssinn geprägt. Ich wusste, dass es nicht allen Kindern so gut geht, wie es mir geht. Und genau, da wollte ich was ändern und das war schon ganz früh so und dafür bin ich extrem dankbar. Genau.
Das ist auch ein spannender Weg, ne? So, was du alles machst mit deinen wirklich ja noch jungen Jahren, muss man ja sagen.
Ja, ich brauche das. Ich muss immer viel machen, sonst ist mir langweilig.
Du kommst aus dem Leistungssport, hast du gerade gesagt.
Genau.
Was hast du aus dem Leistungssport mitgenommen? Also ich meine, der Leistungssport, der prägt ja auch, ne, an ganz vielen Stellen.
Auf jeden Fall, ja. Ich würde sagen, meine Disziplin, irgendwo auch mein Sinn für Erfolg. Ich bin extrem ehrgeizig, natürlich. Also diese ganzen immer hinterher sein, immer machen, immer tun, immer für seinen Erfolg kämpfen, sage ich jetzt mal. Das kommt auf jeden Fall aus dem Sport. Und auch die verschiedenen Persönlichkeiten, die man so kennenlernt. Im Sport findet sich alles wieder irgendwo. Genau.
Ja, es ist wirklich interessant, weil gerade sowas wie Disziplin und auch so ein bisschen dieses Streben nach Erfolg, sich irgendwo reinhängen, das sind ja Sachen, die alle eigentlich sehr, sehr wichtig sind. Und im Sport lernt man die natürlich an einer ganz anderen Stelle als sonst irgendwo, habe ich immer so den Eindruck.
Ja, das stimmt. Ich musste aber auch lernen, dass gerade so dieser Perfektionismus und diese Disziplin nicht immer von Vorteil sind. gerade wenn man nach der Schule irgendwie so viel macht, Studium, man kann auf einmal alles gleichzeitig machen, dann muss man irgendwo auch lernen, dass man nicht immer perfekt sein kann, dass wenn man viel macht, dass nicht irgendwo immer alles perfekt sein kann. Ich bin auch noch dabei, das zu lernen, weil für mich muss immer alles 110% sein. Aber ich glaube, das habe ich auch dem Sport zu verdanken, dass das halt eben so sein muss.
Ja, du hast ja auch noch ein paar Jahre Zeit, um das zu lernen. Ne? Also, das ist ja ein Prozess. Ne? Also, ich meine, ich komme zwar nicht aus dem Leistungssport, aber ich komme schon, also Perfektionismus kenne ich schon. Und das ist was, da muss man zwar konstant dran arbeiten, aber das wird besser mit der Zeit.
Ich hoffe es.
Welche Rolle hat Schule auf deinem Weg gespielt?
Also, ich würde sagen, keine besonders große Rolle, Schule an sich. Das, was ich heute bin, bin ich irgendwo nicht durch die Schule. Auf jeden Fall nicht bewusst. Klar, es war bis jetzt der größte Teil meines Lebens. Aber ich hätte das sogar eher noch auf einzelne Lehrer bezogen, die mich geprägt haben. Und klar, man musste sich immer anpassen, was irgendwie einschränkend gewirkt hat. Aber im Nachhinein ist es auch nicht schlecht, das zu können. Also sich irgendwo anpassen zu können, weil es mir auf meinem weiteren Weg auf jeden Fall irgendwas gebracht hat. Aber klar, es wirkt auf viele Leute sehr einschränkend und ich kann auch verstehen, wenn man damit nicht klarkommt. Man muss da irgendwo differenzieren. Und ja, natürlich, die Grundbildung spielt eine große Rolle und die Freunde, die Kontakte, die man damals geknüpft hat.
Bleiben wir einmal bei diesem Anpassen. Ja, Anpassungsfähigkeit, die ist schon wichtig. Also, das ist ja durchaus auch eine Eigenschaft, wenn man sich bewusst irgendwo anpassen kann. Hast du ein Beispiel dafür, wo du das besonders stark gemerkt hast in der Schule?
Dass ich mich anpassen muss oder dass ich. Also, zum einen waren wir halt eine Gesamtschule, also nicht in Kursen, sondern wir hatten Haupt-, Real-, Gymnasium. Und allein dieser Kontrast oder dieser Umgang mit diesen verschiedenen Menschen, man hat Lehrer, man hat auf dem Schulhof, trifft sich irgendwie alles wieder. Und natürlich auch im Unterricht bestimmte Themen, auf die man keine Lust hat. Irgendwas passt einem einfach nicht, man muss es akzeptieren, auch Gruppenarbeiten, anpassen an neue Gruppen, man hat es auch im Job immer wieder. Es war auf jeden Fall überall anpassen mit dabei. Oder eher zurückstecken auch. Das ist ja wie anpassen.
Ich finde das ganz, ganz wichtig, weil ich war, als ich, das ist schon viele Jahre her, als ich in Klasse 11 war, da war ich ein halbes Jahr in Australien. Das war 2004, das ist fast 20 Jahre her. Und als ich von da zurückkam, habe ich gemerkt, wie stark das Schulsystem hier in Schubladen steckt und wie stark das versucht, eigentlich einen Deckel drauf zu kriegen. Also ich so wirklich das Gefühl plötzlich von dieser Enge hatte. Und dieses, man versucht mich eigentlich irgendwo reinzustecken und einen Deckel drauf zu machen, damit ich so schön quadratisch praktisch gut bin und bloß nicht mehr rechts und links gucke. Und du bist ja ein sehr, sehr junger Mensch aus einer sehr, sehr jungen Generation. Und ich weiß, im Moment wird viel immer auch auf diese jungen Generationen geschimpft. War geschichtlich ja auch schon immer so, ne?
Ja, stimmt.
Ist nicht die erste Generation, über die geschimpft wird. Ich habe aber den Eindruck, dass der heutigen Generation das viel stärker auffällt in der Schule, wie stark es versucht, ein Muster zu pressen. Und deswegen finde ich so wichtig, dass du das so sagst und auch, dass man das eigentlich überall an fast jeder Ecke merkt. Das ist das, was das Schulsystem tatsächlich tut. Und das tut es nicht erst seit jetzt gerade, nicht erst seit ein paar Jahren, eigentlich schon seit vielen, vielen Jahren. Aber wir haben jetzt die ersten Generationen, die das in der Schule wirklich auch so wahrnehmen. Und ich finde das ganz, ganz wichtig, dass du das so reflektiert sagen kannst.
Ja, ich finde auch wegen diesem Reflektieren oder ich weiß nicht, ich finde, wir sind einfach die erste Generation, die mal die Augen offen hält und die nicht einfach alles mitmacht, was vorgelebt wird. Und klar, dadurch, ich würde nicht sagen, dadurch heulen wir mehr rum, aber uns fällt einfach viel mehr auf als der Generation davor und wir machen unseren Mund auf und werden natürlich dafür kritisiert, weil die Generation vorher es eben nicht gemacht haben oder bezogen auf andere Dinge natürlich auch, aber ich weiß nicht, da sind viel mehr auch durch Social Media, so alles wird besprochen, alles wird thematisiert, alles geht viral, mehr oder weniger. Und genau, dadurch ist man irgendwie viel reflektierter, es kommt viel mehr, prasselt auf einen ein und man muss sich eine Meinung bilden und dadurch heulen wir mehr rum, sage ich jetzt mal.
Ich würde es tatsächlich gar nicht, also dieses Wir heulen mehr rum. Das hört sich natürlich immer sehr negativ behaftet an. Im Grunde, was ihr im Moment macht, und ich finde das großartig, ihr legt den Finger in die Wunde. Und leider sind wir eine Gesellschaft, in der wir sehr, sehr viele Wunden haben. Und deswegen tut es an allen Ecken und Enden weh. Aber ich kann immer nur eine Lanze brechen, auch für die jungen Generationen und auch für deine Generation, weil ich glaube, dass ihr ganz, ganz viel bewegen werdet in dieser Gesellschaft, auch wenn das im Moment nicht so aussieht.
Das muss ich auch einiges tun. Also funktioniert es nicht mehr.
Ja. Was funktioniert aus deiner Sicht alles nicht mehr?
Also ich glaube, das sind viele verschiedene Themengebiete, aber allein bezogen auf die Schule, auf das Schulsystem. Menschen entwickeln sich immer weiter und das Schulsystem halt eben einfach nicht. Und es wird auch alles immer viel komplexer und das Leben danach vor allem wird immer mehr. Und klar, die Generationen vorher wurden auch ins kalte Wasser geworfen nach der Schule und mussten sich irgendwie die Steuererklärung selbst beibringen oder haben es von den Eltern gelernt. Aber ich finde halt, es sind immer mehr Systeme, irgendwie Thematiken, die dazukommen. Es wird einfach alles viel, viel mehr. Und irgendwann funktioniert es nicht mehr mit ins kalte Wasser werfen und Learning by Doing und weiß ich nicht was. Und genau, allein angefangen beim Schulsystem müsste von Grund auf komplett was geändert werden.
Wenn wir jetzt vom Schulsystem mal kurz weggehen, wir kommen da wieder zurück, aber das sind so andere Bereiche, wo du sagst, da muss sich dringend was ändern. Das funktioniert nicht mehr so.
Ja, also ich finde zum Beispiel in der Arbeitswelt, da wo die älteren Generationen noch, ich sag mal, die Führungsposition besetzen und irgendwo auch dieser Generationenkonflikt stärker ist als je zuvor, habe ich das Gefühl, es wird immer mehr gegeneinander statt miteinander. Generell auf dieser Welt ist es immer mehr gegeneinander statt miteinander. Und ich weiß nicht, da muss ich auf jeden Fall was tun, dass da mehr Hand in Hand ist und nicht, wir arbeiten alle gegeneinander und die Generation nach mir wird immer schlechter geredet, weil ich viel mehr Erfahrung habe als alles, was danach kommt. Und ich sehe es ja auch im Ehrenamt zum Beispiel, dass halt da auch allein die Initiativen gegeneinander oder soziale Projekte gegeneinander, weil wir gegenseitig irgendwie die Ehrenamtlichen, also die Leute, die ehrenamtlich sich beteiligen wollen, gegenseitig wegschnappen würden und weiß nicht, überall ist so ein Kampf und so ein Ellenbogen raus und dann kommt noch dazu, dass sich gar keiner mehr ehrenamtlich irgendwie beteiligen will. Da habe ich jetzt auch schon öfter drüber geredet, dass das immer weniger wird. Das ist, glaube ich, auch ein Trend, denn das ist jedem klar. So alle wollen sich nur noch um sich selbst kümmern. Jeder hat seine eigenen Probleme und alles andere fällt hinten runter. Da muss ich auf jeden Fall auch wieder was tun. Ich sage immer, wenn die Not am größten ist, dann werden wir wieder Hand in Hand gehen. Aber ich glaube, mittlerweile ist das eher das Gegenteil, dass wir dann noch mehr auf uns selbst achten, weil wir eben noch eine größere Probleme haben. Aber ich hoffe, dass sich das irgendwann wieder ändern wird.
Ja. Man merkt, wir haben eigentlich das gleiche Problem überall. Ne?
Ja, das stimmt.
Ja, in der Arbeitswelt, ich stimme dir total zu, da merkt man den Generationenkonflikt natürlich im Moment vielleicht auch noch mal stärker als sonst wo. Ne? Hat ja einfach auch damit zu tun, in der Schule zum Beispiel, ich meine, da sind hauptsächlich junge Menschen. Kriegt man diesen Konflikt natürlich jetzt nicht so mit. Ja, ich finde es schon interessant, ne? Angefangen von Unternehmen, die sagen, ah ja, wir haben riesen Fachkräftemangel, wir finden keine Fachkräfte, aber mit jungen Menschen möchte man nicht reden. Und also, dass man sich das noch leisten kann, naja, das ist schwierig.
Stimmt.
Magst du ein bisschen was erzählen, was du im Ehrenamt machst? Also, du hast es kurz angesprochen, aber was ist das für ein Projekt, was du machst?
Genau, also ich habe 2007 zusammen mit meinem Bruder die Initiative Wir machen gegründet und natürlich damals mit unseren Eltern zusammen. Die Idee kam von meinem Bruder, der wollte immer Kindern helfen, denen es nicht so gut geht wie uns. Und genau, daraufhin ist die Initiative entstanden. Unser erstes Projekt war, dass wir mit Nachbarskindern Dinge gebastelt haben, Deko gebastelt haben und die auf dem Weihnachtsmarkt verkauft haben. Und den Erlös haben wir dann an die Putzbacher Tafel gespendet. Und daraus sind dann jedes Jahr bestimmte Projekte und Veranstaltungen entstanden, womit wir immer Geld gesammelt haben und den Erlös dann an regionale, aber auch internationale Kinderhilfsprojekte gespendet haben. Und genau, mittlerweile haben wir auch 2021 den Kinder- und Jugendbeirat Wetterau gegründet. Das ist kein politischer Beirat, das ist so ein sozialer Beirat. Da geben wir zweimal im Jahr 5.000 Euro in den Beirat, also der tagt zweimal im Jahr. Und da entscheiden dann Kinder und Jugendliche von 12 bis 18 Jahren, an welche Kinderhilfsprojekte das Geld geht, also das wird aufgeteilt. Und da hat man eben diese zwei Punkte, einmal diese Partizipation von Kindern und Jugendlichen, dass sie gehört werden, dass sie eine Stimme haben, dass sie was entscheiden können, auch so eine relativ hohe Summe. Und genau, die Kinderhilfsprojekte suchen wir aus, die geben wir, also wir suchen 5 Stück aus, die wir dann in den Beirat geben. Das Geld sammeln auch wir und die Kinder sammeln auch wir. Und genau, das ist jetzt seit 2021 unser Hauptprojekt, wo quasi die Spenden hingehen, weil dann läuft es eben nochmal über diesen Partizipationsaspekt und geht nicht einfach nur an die Projekte.
Finde ich richtig schön. Ich finde das Projekt großartig
Danke.
und ich finde das auch wirklich, wirklich wichtig. Und ich finde schön diesen Partizipationsgedanken. Einmal natürlich, dass junge Menschen nicht nur gesehen werden und auch mitentscheiden können, sondern die blicken ja auch nochmal mit einer anderen Sicht darauf. Einfach dadurch, dass sie eben noch ein Stückchen jünger sind. Und die bewerten vielleicht auch das ein oder andere nochmal anders.
Auf jeden Fall.
2007, jetzt muss ich gerade überlegen, wie jung warst denn du da?
Da war ich 5. Ich war 5 und mein Bruder war 7.
Krass.
Ja.
Wow.
Ja, da hat immer Astrid Lindgren Michel aus Lönneberger geguckt und da gibt es eine Folge, da sammelt er nämlich auch Spenden für bedürftige Kinder und mein Bruder war so, ja, das will ich auch machen. Und daraus ist das entstanden, tatsächlich, genau.
Wow, das ist wirklich beeindruckend. So ein bisschen haben wir jetzt schon ja über Fähigkeiten gesprochen. Wir haben auch ein bisschen schon über Werte gesprochen. Gab es noch irgendwas an Werten, was du aus der Schule mitgenommen hast oder aus der Schulzeit? Explizit.
Also Fähigkeiten, natürlich die grundlegenden Dinge, die man im Leben so braucht. Was ich an Fähigkeiten aus der Schule auf jeden Fall mitgenommen habe, ist, dass ich irgendwo gemerkt habe, dass ich eher so ein Führungsmensch bin. Also ich habe durch Gruppenarbeiten gemerkt, dass ich Aufgaben nicht gerne abgebe, dass ich am liebsten alles alleine perfekt machen möchte, so wie es mir passt. Und genau, dass ich da irgendwie auch bis heute gemerkt habe, dass ich halt lieber die Gruppe leite, statt einfach Aufgaben komme und das dann abarbeite und mir gar nicht, was am Ende dabei rauskommt. Ich brauche alles irgendwie fest in meiner Hand. Und was auch extrem wichtig ist, ich habe vorhin schon gesagt, dass Lehrkräfte mich eher geprägt haben als die Schule an sich. Und da würde ich auch auf jeden Fall meine ganzen Deutschlehrer von der 5. bis zur 13. mit einbeziehen. Ich war immer in den schwierigeren Deutschkursen, immer die schlechter bewertet wurden. Und hatte dann am Ende auch Deutschleistungskurs und war halt nie die richtig guten Noten hatte. Aber meine Deutschlehrer waren immer extrem ambitioniert. Also egal ob Rechtschreibung, Grammatik, Ausdruck, die haben immer das Beste aus uns rausgeholt. Und dadurch habe ich halt auch irgendwie, ich weiß nicht, halt dieses ganze Schreiben gelernt. Das fällt mir viel, viel leichter. Ich mache es jetzt auch im Beruf, ich bin im Marketing. Und allein, dass ich noch einen geraden Satz schreiben kann, was ich halt manchmal lese, das ist echt hart. Gerade Rechtschreibung, Kommasetzung, das und das. Und genau, da bin ich halt einfach extrem dankbar, dass ich solche Deutschlehrer hatte. Und das sind auf jeden Fall Fähigkeiten, die ich bis heute mitnehme. Und klar war ich früher immer irgendwo ein bisschen traurig über meine Deutschnoten und dass es allen anderen viel leichter fiel in den anderen Kursen. Aber mittlerweile bin ich da echt mega dankbar, dass ich das so lernen durfte. Und ja, sonst war ich auch gezwungen, Englisch LK zu wählen, was ich sonst niemals gemacht hätte. Aber wir waren so ein Zwischenjahrgang von G8 auf G9 und wir hatten keine Auswahl und ich musste Englisch LK nehmen. Sonst hätte ich irgendwie Physik oder Chemie machen müssen. Und das hätte ich eigentlich auch nicht, also kein Englisch, aber ich habe da auf jeden Fall Fähigkeiten gelernt, die ich sonst nicht gelernt hätte, weil ich es niemals gewählt hätte. Aber genau, das war das Grobe.
Ja, man kann ja immer viel diskutieren, dass viele Inhalte in der Schule jetzt nicht so das sind, was man so im Leben braucht. Aber gerade so dieses Thema Schreiben und am Schreiben hängt ja am Ende auch immer das Verstehen, ja, sowohl das Leseverstehen als auch das Hörverstehen. Das ist natürlich schon elementar wichtig. Und ja, natürlich ist das nicht schön, wenn man dann Lehrer hat, der sehr, sehr penibel drauf achtet. Aber das ist das, was einen am Ende irgendwo immer ein Stück weiterbringt. Und in diesen ganzen Diskussionen über Bildung vergessen wir das manchmal, dass wir tatsächlich auch nach wie vor Bereiche haben, in denen das sehr, sehr wichtig ist. Und Rechtschreibung oder dieses korrekte Schreiben, wie drücke ich das aus, das halte ich auch für extrem wichtig. Und ja, man kann über viele Inhalte diskutieren, aber über diese Sachen dann eigentlich nicht.
Auf jeden Fall, ja. Es wird aber auch momentan eher abgenommen von ChatGPT, etc. Ich merke es ja in der Uni, wie viele auf sowas zurückgreifen, um sich mal eben schnell einen Satz formulieren zu lassen, weil sie nicht wissen, wie sie es jetzt am besten sagen sollen. Ist schon krass, dass man da seinen Kopf nicht mehr einschaltet.
Wie bewertest du das insgesamt, diese Entwicklung?
Als traurig. Also die Frage ist halt, wo hört das auf? Klar, auch so bestimmte Dinge, die es halt vereinfachen alles, so wie ChatGPT und so, gab es halt immer in der Entwicklung, denke ich. Aber man sollte halt nie seinen Kopf komplett ausschalten und irgendein Programm oder sowas alles für einen machen lassen, weil es ist extrem wichtig, dass wir unseren Kopf benutzen, sonst funktioniert das Ganze irgendwann nicht mehr. Und ich meine, das fängt jetzt mit Texten an, irgendwann wird alles abgenommen und das finde ich als extrem gefährlich für die Menschheit.
Also meine Zuhörer sind ja viel junge Menschen, manche auch so im mittleren Alter. Und ChatGPT oder andere KI-Tools sind an sich ja eine gute Sache. Und jetzt ist natürlich aber immer ein Unterschied, ob ich mit meinen Mitte 30 sage, da sind bestimmte Dinge kritisch dran, oder ob jemand wie du in einem noch sehr jungen Alter da auch schon kritisch drauf guckt. Ja, deswegen ist mir manchmal wichtig, dass du das auch mal von dir, deine Perspektive dazu zu hören. Ja, ich sehe auch viele Entwicklungen daran im Moment gefährlich. Weil ja, das kann uns unterstützen und es kann auch mal eine Hilfe sein, einen Satz richtig zu formulieren oder eine Idee zu bekommen. Aber wir werden natürlich auch sehr, sehr anfällig, ne, für Manipulation, für was auch immer, ne? Und wo man vielleicht auch manchmal dann mehr mit Menschen zu tun hat oder zu tun bekommt, die vielleicht nicht das Beste im Sinn haben. Und den Kopf einschalten zu können, selber nachdenken zu können, selber reflektieren zu können, selber einordnen zu können, bewerten zu können. Auch das, was ChatGPT mir da schreibt, stimmt das überhaupt? Kann das stimmen? Oder ist das jetzt gerade hier an der Stelle doch eigentlich eher ungenau? Das ist schon sehr, sehr wichtig. Und das ist eigentlich das, was man meiner Meinung nach auch in der Schule lernen sollte. Leider momentan nicht lernt oder nicht so stark lernt.
Ja, auf jeden Fall. Also wir sollten vor allem lernen, dass wir uns halt nicht davon abhängig machen sollten, meiner Meinung nach, und das halt wirklich als Tool sehen und nicht als Ersatz zum Denken. Das ist, glaube ich, so der Hauptpunkt. Ich denke, meine Generation sieht das jetzt wahrscheinlich nicht so wie ich und würde sagen, ja, warum sollten wir? Es funktioniert ja alles. Mal abgesehen davon, dass das ja auch nicht so aktuell ist. Ich glaube, das zieht ja Sachen aus dem Internet bis 2020 oder 2021 oder so. Und mein einer Prof hat das wohl auch getestet und da kamen ganz viele falsche Sachen bei raus und so. Und ich weiß nicht, also ich spreche jetzt für meine Generation, wir machen uns halt alles so leicht wie möglich, weil ich glaube, weil halt auch eben so viel auf uns immer einprasselt und wir einfach nur so einfach wie möglich aus allem rauskommen wollen. Aber ich persönlich, ich habe noch nie ChatGPT benutzt. Und ich weiß nicht, mir macht das keine Angst, aber ich find's schon irgendwo beängstigend, was es kann und dass Leute das wirklich einfach, also bei manchen der erste Klick in der Uni geht auf ChatGPT und ich denke mir so, nee, das kann's nicht sein.
Ja, also ich habe es schon auch mal hier und da für Sachen benutzt. Es ist tatsächlich spannend. Ich fand auch spannend, wie gut es Deutsch spricht. Also wie, ich meine, Deutsch ist ja schon eine Sprache, die relativ kompliziert ist zu lernen, wenn es so um Grammatik geht und solche Sachen. Und ich war doch überrascht, wie korrekt das Deutsch ist, was das schreibt. Also, wo ich da manchmal so denke, ja, also so exakt schreiben und sprechen könnte ich das jetzt nicht. Und ich behaupte schon von mir, dass ich ganz gut Deutsch spreche und schreibe. Es ist eben immer die Frage, wie man es einsetzt, ne? Ob man es als Ergänzung zu irgendetwas nutzt oder, wie du schon sagst, als kompletter Ersatz für irgendetwas.
Ja, auf jeden Fall.
Dann hast du etwas gesagt, das fand ich sehr interessant und das hattest du vorhin auch schon mal angedeutet, dass die Generationen gerade versuchen, an vielen Stellen es sich so einfach wie möglich zu machen, weil so viel auf sie einprasselt. Und du hattest vorhin, da war ich noch drüber weggegangen, gesagt, dass ja auch die Welt im Moment immer komplexer wird und dass die Welt, in die ihr nach der Schule kommt, unglaublich komplex ist, wo ja auch tatsächlich nachvollziehbar ist, dass man versucht, es sich an so vielen Stellen wie möglich, so einfach wie möglich zu machen, einfach weil man, glaube ich, sonst überhaupt nicht mehr klarkommt. Habe ich dich da richtig verstanden?
Ja, genau. So seh ich das. Also ich denke, so sehen das viele aus meiner Generation. Es ist oder vielleicht auch unterbewusst, aber es ist extrem viel, was da einfach ist. Wir kriegen alles mit, was auf der Welt passiert, wenn wir es wollen. Und können uns mit so vielen Sachen beschäftigen. Wir können so viele Sachen lernen, so viele Sachen studieren, so viel. Es ist einfach so viel, wofür wir uns entscheiden müssen. Und dann die ganzen Krisen dazu. Und also Auch wenn jemand sagt, hä, jeder hat, also jede Generation hat mit ihren Dingen zu kämpfen, ja, natürlich, aber es ist trotzdem, es wird immer mehr. Und die Probleme, die die Generation vorher schon hatten, sprich Klima, etc., haben wir ja trotzdem immer noch, oder Kriege, sowas. Und es wird ja immer mehr, es wird alles immer schlimmer.
Ja, das sehe ich auch so. Also, beziehungsweise habe ich bisher tatsächlich noch nicht so gesehen. Aber jetzt, wo wir so drüber sprechen, denke ich, ja, das stimmt schon. Ne, es kommt einmal diese, wir haben viele Möglichkeiten, viel Auswahl, vieles, was man machen kann. Und eigentlich kommt man aus der Schule da raus und weiß gar nicht so richtig, was man kann und was man möchte. Und gleichzeitig eben unglaublich viel, was in der Welt los ist und was wir durch Social Media auch alles mitbekommen. Mit Videos, mit Dokumentationen, mit allem drum und dran. Dann klar, die Krisen dazu. Und wie du schon gesagt hast, die ganzen Konflikte der Generationen oder die ganzen Themen der Generationen vorher, die wir ja auch alle nicht gelöst haben, die ja jetzt auch noch da liegen, ne? Und es ist schon eine Wucht, die da einprasselt.
Genau, ja.
Oder die, ich glaube, auch auf zumindest manches davon auf ältere Generationen auch einprasseln würde. Aber die stehen halt schon an einem anderen Punkt, ne? Die sind, ne, also wo ja zum Beispiel, wenn auf mich jetzt solche Sachen einprasseln, ich habe meinen Beruf schon fix, ne? Ich habe so diese ganzen wegweisenden Entscheidungen in meinem Leben schon getroffen. Ich habe auch schon vielleicht ein bisschen Lebenserfahrung, wie ich mit der einen oder anderen Krise umgehe, ne? Und da ist es dann, ja, nicht sagen, abgestumpfter, aber wo man das mehr wegblenden kann, ne? Oder ich komme ja auch zum Beispiel aus einer Generation, da gab es noch kein Smartphone. Und ne, wo wir viele Effekte davon nicht hatten. Und das prasselt jetzt natürlich auf junge Menschen, auch auf Menschen in der Schule, in einem Ausmaß ein, was wir uns oder ich als mal stellvertretend für meine Generation sich in dem Maße gar nicht vorstellen kann. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie sich das anfühlen muss, dass so viel auf einen in so jungen Jahren, die eigentlich unbeschwert sein sollten, dass da so viel einprasselt.
Ja, ich finde, also ich weiß nicht, ob nur ich das empfinde, aber ich finde auch dieses Work-Life-Balance-Ding ist ein extrem stressiges Thema für mich. Weil so klar, gerade diese älteren Generationen jetzt, also wirklich älter, für die gab es halt nur irgendwo Arbeit und die haben sich in ihre Arbeit reingefuchst, haben, keine Ahnung, 40 Jahre im gleichen Unternehmen gearbeitet und fanden es geil so. Und haben sich damit identifiziert. Und bei uns ist das so auch über TikTok, Insta, ich weiß nicht, viele sind am Reisen, machen dies, machen das und du siehst das und denkst dir so, boah, aber hä, wann studieren die? Ich brauche doch ein Studium, vor allem hier in Deutschland. Und womit verdienen die ihr Geld? Womit machen die das? Dann bist du hier am Arbeiten, am Studieren, willst aber reisen. Dann quetschst du das irgendwo rein, denkst im Urlaub aber schon so, boah, wenn ich wieder da bin, ich bin ja jetzt während der Uni geflogen, weil sonst muss ich arbeiten oder schreibe Klausuren. Wir schreiben ja die Klausuren in den Semesterferien. Und dann denkst du schon daran, was ich alles nacharbeiten muss. Du kommst gar nicht runter, denkst du, aber ja, aber ich muss doch weg. Ich kann doch nicht nur arbeiten und in die Uni gehen. Und ich finde, da wird auch so viele Bilder vermittelt, die extrem, extrem stressig sind. Also klar, man will dieses Work-Life-Balance-Ding, aber irgendwie diesen Weg zu finden in meiner Generation, weil man so viel sieht, so viele Eindrücke und der macht es so, der macht es so und vor allem der stellt es so dar in den sozialen Netzwerken, obwohl es eigentlich so ist. Und genau, das finde ich auch noch einen ganz, ganz schlimmen Punkt. Und diese, also ein ganz anderes Thema, aber diese Schuldzuweisung von den älteren Generationen auf uns, obwohl wir noch mit Problemen von denen zu kämpfen haben, finde ich auch ganz schlimm momentan.
Ja, da ist viel drin, ne? Das ist ja einmal dieses, das, was man jetzt natürlich überall dann auch auf Social Media sieht, was aber ja auch nicht immer unbedingt die Realität ist, ne? Also du siehst vielleicht jemanden im Urlaub ganz entspannt und weißt nicht, dass der sich eigentlich genauso stresst und genauso Gedanken macht.
Ja, genau.
Andererseits ja diese Schuldzuweisung, ne? Also wir älteren Generationen haben unsere eigenen Probleme nicht gelöst bekommen, aber Hauptsache wir zeigen mal auf andere, ne? Ist ja auch irgendwo so ein bisschen Ablenkung, ne? So, ne? Nach dem Motto, was haben wir jetzt eigentlich den jungen Menschen dafür Probleme in dieser Welt hinterlassen, die wir auch schon hätten lösen können?
Ja, schwierig, ganz schwieriges Thema.
Ich finde sehr schön, dass du so offen darüber redest.
Ich versuche mich zu erklären.
Weil ich glaube, dass es vielen jungen Menschen so geht wie dir. Und ich glaube aber auch, dass viele das vielleicht nicht ausdrücken können oder wir auch zum Teil ja noch in der Welt sind, wo man das auch nicht so ausdrücken kann, ausdrücken möchte, weil es dann sofort wieder heißt, ja, die junge Generation, die heult rum. Nein, ne, das genau sind die Themen, die bei euch im Moment wirklich ein Thema sind, ne? Und dieser Dauerstress durch Social Media, durch diese vielen Auswahlmöglichkeiten, durch die vielen Krisen, der hinterlässt Spuren.
Ja.
Und ich hatte letztens irgendwann gelesen, dass gerade so diese jüngeren Generationen auch schon extrem von Burnout und dergleichen betroffen sind. Und das ist natürlich was mich sehr nachdenklich macht und auch sehr betroffen macht, weil es eben ja vieles junge Menschen sind, die eigentlich noch sehr unbeschwert sein sollten.
Ja, das sind halt viele Dinge, mit denen man umgehen muss. Und ich denke, die halt auch unterbewusst so herausfordernd sind. Weshalb dann halt so ein Burnout kommt. Klar, können jetzt ältere Generationen wieder sagen, dass wir halt irgendwo verweichlicht sind. Ich weiß nicht, dass wir so anfällig sind für irgendwas, dass wir auch am liebsten die 4-Tage-Woche etc. Aber dass halt unterbewusst so viele Themen da sind, mit denen wir umgehen müssen, weil wir einfach keine andere Wahl haben, das einfach außen vor. Und ich glaube auch, wenn auch ältere Menschen einfach mal zuhören würden und nicht nur sehen, okay, Social Media, okay, das, 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 sondern wirklich miteinander reden, miteinander kommunizieren und erklären, dass da keiner oder wenige sagen würden, ja, okay, verstehe ich nicht. Weil es sind Fakten, es ist klar, wie es aussieht und entweder du machst die Augen zu und willst es nicht verstehen oder die Ohren zu oder du verstehst das und verstehst uns.
Ja, ich gucke auch sehr, sehr kritisch auf die älteren Generationen. Ich muss aber auch sagen, ich gucke auch kritisch, sehr, sehr kritisch auf mich. Ja. Also ich gucke nicht nur kritisch auf alles andere, ich gucke auch kritisch auf mich. Aber ich würde nicht sagen, dass die jungen Generationen verweichlicht sind. Wenn ich mir die älteren Generationen angucke, dann kann ich mir ja die Frage stellen, was haben die uns denn vorgelebt? Und ich nenne diese älteren Generationen sehr, sehr liebevoll die Generation Burnout, weil das eine Generation ist, deren höchstes Lebensziel es war, sich fast zu Tode zu arbeiten. Es war ein Statussymbol.
Ja.
Und die dann aber im Alter ja auch nicht mehr so eine dolle Rente haben, ne? Also man hat immer so das Leben auf das Rentenalter verschoben und jetzt ist die Rente im Alter aber auch nicht mehr so dolle und wir sind Generationen, ja, ob wir überhaupt noch Rente kriegen, weiß ich nicht. Ich glaube eher nicht.
Ich glaube auch nicht.
Und in dem Moment, wo aber dieses Rentensystem zum Beispiel kippt, lohnt sich ja auch dieser ganze Weg dahin nicht mehr. Weil warum soll ich mich jetzt kaputt arbeiten, auf gut Deutsch gesagt, um am Ende dann trotzdem nichts zum Leben zu haben? Und ich glaube, dass das schon mit einer der Hauptgründe ist, warum das überhaupt so kippt und warum auch viele, und ich bin ja eigentlich können wir auch froh sein über diese Entwicklung, dass junge Menschen da aussteigen und sagen, nee, diesen Weg so möchte ich nicht gehen. Mein höchstes Lebensziel ist es nicht, mich tot zu arbeiten und wenn ich überlebt habe, noch ein bisschen Rente zu haben.
Ja, ich glaube, das ist nämlich auch der Punkt. Also jetzt nicht nur auf die Rente bezogen, dass wir halt eh keine Aussicht haben auf Rente, sondern dass es generell so ein bisschen hoffnungslos wirkt alles und dass wir halt irgendwie mehr im Hier und Jetzt leben müssen auch, weil wir sonst auf keinen grünen Zweig mehr kommen. Also sonst wirst du ja nicht glücklich, wenn du an morgen, an nächste Woche, an nächstes Jahr denkst, dann wird es irgendwie ein bisschen traurig, weil so viele Probleme da sind einfach. Also, da sind wir wieder beim Thema, aber keine Ahnung, ich habe das Gefühl, für viele junge Leute wirkt halt alles so ein bisschen hoffnungslos. Ja, wofür soll ich das machen? Wofür soll ich dies machen? Am Ende, keine Ahnung, kommt der große Knall, Klima, Krieg, ich weiß nicht. Und dann ist eh egal. Höre ich auch immer häufiger.
Ja, ist auch nachvollziehbar, ne? Das sind ja Sorgen, die ich glaube schon jeder irgendwo hat. Manche erlauben sich damit auseinanderzusetzen. Und manche machen einfach die Augen zu und versuchen so lange wegzugucken, bis es nicht mehr geht.
Ja.
Hey. Dann kommen wir zur Abschlussfrage. Welche drei Dinge würdest du dir an Schule anders wünschen?
Also ich glaube, zum einen würde ich mir wünschen, also die Bundesjugendspiele werden ja abgeschafft oder wurden schon abgeschafft. Ich habe es nur am Rande mitbekommen. Und ich würde mir die Bundesjugendspiele zurückwünschen. Also ich finde die Entwicklung ist eine Entwicklung in die falsche Richtung. So, man denkt jetzt, es tut sich irgendwas, aber was tut sich da? Ehrlich gesagt, ist das total der falsche Weg, totaler falscher Ansatz, da anzusetzen. Und mal abgesehen davon, ich bin ja auch ein sportlicher Mensch, mir hat es immer super viel Spaß gemacht. Und es gibt Leute, die halt eben in Mathe, Physik und Chemie gut sind, und es gibt Leute, die im Sport gut sind und die da glänzen, während sie im Chemieunterricht untergehen. Und die Leute, die im Chemieunterricht glänzen, halt bei den Bundesjugendspielen ein bisschen untergehen. Aber ich finde, das war halt irgendwie so ein Ausgleich. Und als ich das gehört habe, ist mir schon ein bisschen Angst aus dem Gesicht gefallen. Aber genau, das fand ich voll hart. Ich weiß nicht. Und ich meine, allgemein sollten wir mehr Lebensnähe in die Schule bringen und vielleicht mal da ansetzen und nicht bei den Bundesjugendspielen. Und ja, aber vielleicht hängt das auch irgendwo mit den Bundesjugendspielen zusammen. Man braucht halt irgendwo so ein bisschen diesen Vergleich. Auch im späteren Leben hast du den. Du kannst ja nicht aus der Schule komplett rausstreichen. Und auch so ein bisschen dieses Kämpfen, diese Erfolgserlebnisse oder diese Niederlagen, so, das macht das Leben später aus und das lernst du in der Schule, hoffentlich. Aber halt generell auch alles, was du im Leben später brauchst, grundlegend, Steuererklärung und so weiter, lernst du in der Schule halt einfach nicht. Aber ich würde auch sagen, nicht nur das, sondern auch, wie ich jetzt mit Situationen umgehe, zum Beispiel. Also so, wir haben ja eben drüber geredet, es wird immer mehr und klar, sollte darauf an die, also auf die Thematik an sich vorbereitet werden, aber vielleicht auch, wie gehe ich damit um? Wie blende ich vielleicht manche Dinge aus? Wie fokussiere ich mich auf das Wichtigste? Wie mache ich mich nicht verrückt? Vielleicht auch so Sachen, dass das immer wichtiger wird. Klar, hat sich vorher auch niemand damit beschäftigt, aber es war halt auch noch nie so krass.
Sehr schöne Wünsche. Ich war immer, nee, jetzt nicht so die Sportlichste in der Schule und ich habe persönlich die Bundesjugendspiele, das war immer, für mich war das Horror. Trotzdem hätte ich die nicht abgeschafft. Weil genau wie du sagst, ne, es gibt Schüler, die glänzen in Mathe, die glänzen in Chemie und es gibt Schüler, die glänzen in Sport und das ist deren Bühne. Und ich finde auch nicht schlimm, der Schlechteste mal zu sein in irgendwas. Ne, das holt einen auch mal wieder ein bisschen auf den Teppich. Wir haben alle Stärken und Schwächen, wir haben alle Bereiche, in denen wir gut sind und in denen wir nicht so gut sind. Und es ist eigentlich auch wichtig, genau das auch herauszufinden, also auch mal zu merken, okay, hier bin ich nicht so gut wie andere. Was ja auch vollkommen in Ordnung ist. Es ist ja auch in Ordnung, dass jemand richtig gut in Sport ist und ich bin es nicht. Dafür kann ich vielleicht Mathe gut und jemand anderes nicht. Und ja, ich halte auch den Vergleich, die Frage ist ja mit diesen Vergleichen immer, hänge ich da sofort die Bewertung einer Person dran? Also sage ich, jemand ist damit gut oder schlecht? Also ein guter Mensch, ein guter Schüler, ein schlechter Schüler? Oder stelle ich den Vergleich erstmal relativ neutral an? Weil der Vergleich an sich, der ist nicht böse. Was aber, wo aber diese Hauptbewertung passiert, ist ganz oft noch nicht mal in der Schule, sondern ganz oft zu Hause. Ja, wo Eltern sagen, ach, da warst du aber faul, ist ja nur eine 3.
Ja, das stimmt. Das ist auch viel persönlicher als in der Schule. Klar, da bewerten dich halt Lehrer, aber wenn die Eltern damit anfangen und fragen, ja, was hat denn eigentlich die und die, der und der geschrieben und warum bist du jetzt die Schlechteste von deiner Freundesgruppe? Sowas. Aber ich wurde auch schon öfter gefragt in Bezug auf Schulsystem, Änderungen, was ich denn davon halten würde, die Noten abzuschaffen. Und da frage ich mich auch jedes Mal, aber das ist doch nicht, also das ist doch keine Schulsystemänderung, jetzt die Noten abzuschaffen. Ich finde, das ist genau das gleiche Prinzip. Warum fangen wir jetzt da an, statt bei den Thematiken oder bei den Fächern, fangen wir bei der Bewertung an? Das ist irgendwie das Ganze von hinten aufgerollt. Und ich finde es auch ähnlich wie bei den Bundesjugendspielen totaler Schwachsinn, weil du brauchst irgendwo den Vergleich. Wie willst du später im Berufsleben auch nur annähernd irgendwo eingeordnet oder klar, es ist doof, aber es ist so. Du musst irgendwo einen Vergleich setzen. Du musst, okay, darin bin ich gut, da bin ich eher nicht gut und wir brauchen Bewertungen.
Ja, wir hatten in Australien, da gab es pro Fach mehrere Noten. Es gab eine für die reine Leistung, eine für zum Beispiel Mitarbeit, eine für ja sowas wie Hausaufgaben und solche Sachen. Das fand ich eigentlich als Modell ganz schön, weil du damit ein bisschen genauer abgleichen oder abbilden kannst, dass jemand vielleicht in dem Fach inhaltlich nicht so gut ist, sich aber trotzdem super angestrengt hat. Ja, also es, und das ist das, was du halt in dieser einen Note nicht immer siehst. Am Ende sage ich aber auch, ob da jetzt eine Note steht oder nicht, trotzdem weiß der Lehrer, wer der Beste und wer der Schlechteste ist. Und jeder Schüler weiß auch, dass er selber der Beste oder der Schlechteste ist, egal ob da jetzt eine Note steht oder nicht. Also ich gebe dir vollkommen recht, das ist die falsche Stelle, an der wir diskutieren. Ich weiß nicht, also das ist so die, wir gucken auf die Spitze von dem Eisberg, aber den Eisberg darunter, da gucken wir besser nicht hin. So. Also weiß ich nicht, da gibt es viele Stellen, an denen man da ansetzen müsste. Und die Note ist dann eigentlich nur so das Letzte, wo man darüber sprechen kann, wenn man alles andere in Ordnung gebracht hat.
Ja, das stimmt.
Gut, dann sind wir schon am Ende angekommen. Danke, dass du da warst. Danke für deine Zeit und für deine vielen Impulse. Das war für mich auch noch mal, ich habe ganz, ganz viel auch noch mal gelernt und ganz, ganz viel auch noch mal mitgenommen, was auch Themen sind, die diese jüngeren Generationen gerade beschäftigen, und habe auch wirklich für mich, ich kann erstmal nur für mich sprechen, auch einiges noch mal mehr verstanden. Danke dir dafür.
Ich danke dir fürs Zuhören, dass ich mal alles loslassen konnte.
Sehr gern. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen und ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder einschaltest. Bis zum nächsten Mal. Deine Daniela.